Starke Kinder brauchen starke Eltern. Der Podcast, der dabei begleitet, wie Kinder zu starken Menschen heranwachsen, um all ihre Potenziale zu entfalten. Es braucht dafür nur eins. Es braucht starke Eltern. Dieser Podcast begleitet dabei, Stärken zu erkennen und zu leben, damit Kinder ihre ebenso sehen. Das ist der Schlüssel zum Erfolg unserer Kinder.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Starke Kinder brauchen starke Eltern, der Podcast, der dich dabei begleitet zu wachsen, damit dein Kind wachsen kann. Mein Name ist Fritzi Quiel, ich bin Lerntherapeutin und Mutter zweier Kinder. Ich begleite Eltern und ihre Kinder beim Entdecken ihrer Stärken. Wer effektiv und nachhaltig lernen möchte, der braucht geeignete Strukturen, Lernmethoden und vielleicht auch Rituale. Die stützen uns und geben Sicherheit. Gemeinsam mit Caroline haben wir einen Koffer voller Möglichkeiten zusammengetragen. Liebe Caroline, ich freue mich, dass du heute hier bist. Hallo.
Hallo. Lernen bedeutet für mich Versuch und Irrtum, Einsicht, Erkenntnis, aber auch durch Kreativität etwas produzieren. Ich sitze gerne mit meiner Familie im Auto und wir fragen uns natürlich, wie kann es ein bisschen spaßiger werden? Dann ziemlich schnell kommen wir auf das Spiel Koffer packen. Meine Freundin kann das super gut. Ich wusste nicht wie, bis ich sie fragte, wie kannst du dir bis zu 20 Dinge merken? Und sie sagte, sie produziert ein Bild, eine Geschichte, eine eigene Welt mit diesen ganzen Dingen, die wir uns ausdenken. Und plötzlich, als ich es selber versuchte, ging es ganz leicht. Umso absurder die Fantasie mit mir durchging, umso besser konnte ich mir die Dinge der Reihenfolge merken. Ja, und so ist natürlich auch meine Frage. Fritzi, ich will mehr davon. Welche Techniken oder welche Methoden gibt es, um wirklich so spielerisch und kreativ zu lernen?
Tja, vielleicht muss ich dann den Zahn gleich am Anfang ziehen. Vermutlich ist nicht alles spielerisch und kreativ. Wenn wir uns vorstellen, wir müssen uns auf eine Klassenarbeit, eine Prüfung, auf irgendetwas vorbereiten, was vielleicht noch ein bisschen hin ist oder selbst wenn es vielleicht nur 2 Tage hin sind. Bevor wir die guten Strategien und Methoden rausholen, brauchen wir einen Plan, was wir lernen müssen, in welcher Zeit wir es lernen müssen. Und dann kommt die Frage des Wies, also welche Methode am Ende nehme ich. Mhm. Und um zu wissen, welche Methode ich brauche, da können wir nachher dann nochmal über den Lerntypen reden, weil der ist maßgeblich dafür verantwortlich, was gut zu mir passt oder was auch gut zu dir passt. Mhm. Also Frage Nummer 1 ist, was ist gutes Zeitmanagement? Mhm. Wie plane ich mich gut? Auch da gibt es verschiedene Methoden, Strategien, wie man das machen kann. Eine sehr bekannte, die können wir uns vielleicht auch gut merken, ist nach einem Gebirge genannt.
Oha.
Ja, welches wir hier in Deutschland und ich, oh Gott, jetzt kommen meine Erdkundekenntnisse. Egal, in Deutschland, in Bayern haben wir welches große Gebirge?
Die Alpen.
Ah, sie hat mich den Harz gesagt, Gott sei Dank. Genau, die Alpen. Also, jeder einzelne Buchstabe aus dem Wort Alpen steht für einen Schritt dieser Methode, um das zeitlich einzuteilen. Schritt Nummer 1 ist A wie Aufgaben und Termine aufschreiben. Was muss ich bis wann erledigt haben? Mhm. Schritt Nummer 2 ist, wie lange brauche ich dafür? Die Länge. Mhm. Schritt 3 ist, Puffer einplanen, denn wir wissen, die Ablenkung lauert überall und es kommt immer mal was dazwischen. Von daher einen guten Puffer einplanen. Nummer 3 ist Entscheidungen treffen und Prioritäten setzen. Mhm. Vielleicht ist der Biologiehefter unfassbar voll, vielleicht ist aber nicht alles wichtig, was ich brauche davon. Also genau gucken, was hat vielleicht der Lehrer, die Lehrerin gesagt, was muss ich lernen für die Klausur? Das N wie Nachkontrolle. Am Ende brauchen wir natürlich immer die Rückversicherung, haben wir tatsächlich auch das gemacht, was wir schaffen wollten.
Als ich meine Bachelorarbeit schreiben musste, hat mir meine Schwester gesagt, oh ja, ich helfe dir, pass auf, du musst es so machen. Und dann bekam ich eine Excel-Tabelle irgendwie und ich dachte so, hä, was meint sie denn jetzt damit? Aber da waren vor allem ganz rot, da esse ich, da mache ich Pause. Und ich so, ja, aber was hat das jetzt mit Lernen zu tun oder was ist das jetzt für eine Liste da? Ja, genau, sie hat eben auch gesagt, das ist das Wichtigste, es zu planen.
Vielleicht meinte deine Schwester auch die Alpenmethode, ohne zu wissen, dass die Methode so heißt. Weil ich glaube tatsächlich, dass wir das vielleicht auch so ein bisschen intuitiv machen. Aber auch hier kann man sich vielleicht einfach sehr schön, auch das ist ja schon wieder eine Strategie. Mhm. Die Alpen stehen eben für bestimmte Schritte oder Begriffe, die wir uns merken dürfen und können.
Weil es fühlt sich ja an wie so ein Berg, den man erklimmen muss.
Ja, und darum geht's, Überblick verschaffen.
Ja, und es ist ja auch so wichtig, dass man mental motiviert bleibt und auch kleine Schritte hat, wo man sagen kann, das ist zu bewältigen. Man kann über die Zeit mit den kleinen Häppchen sehr viel erreichen, also diese kleinen Schritte. Oder wie sagt man mit dem Stein? Tropfen hüllt den Stein. Man
muss steter Tropfen hüllt den Stein.
Ja, genau.
Und diese ganzen kleinen Werkzeuge hier, die helfen ja der schönen Aufschieberitis auch ein bisschen entgegen. Es gibt natürlich die ignorieren das vielleicht komplett und da wird auch das so nicht funktionieren. Aber manch einem hilft es, wenn dann der Tag so durchstrukturiert ist und sie genau wissen, was zu tun ist. Mhm. Und der Fachbegriff für Aufschieberitis, kennst du den?
Prokrastination.
Wir üben das. Aufschieberitis ist einfacher zu sagen. Wenn wir jetzt mal bei der Alpenmethode als großes Ganzes der Strukturierung bleiben. Wenn wir uns einen Überblick verschaffen, welche Aufgaben wir im Schritt 1 zu erledigen haben, da hilft uns eine To-Do-Liste. Die kennen wir alle, die nutzen wir sicherlich alle irgendwie schon, dass wir uns mal aufschreiben, was muss ich alles machen, was ist zu tun.
Mhm. Beziehungsweise was muss ich können, ne? Also was...
Ja, was sind die Ziele?
Was sind die Ziele?
Genau, ja. Genau. Was soll am Ende genau gelernt sein? Ja, Termine aufschreiben ist bei einer Klassenarbeit oder einer Klausur relativ einfach. Der ist irgendwann fix. Mhm. Aber vielleicht kann ich ja doch die Aufgaben, die ich habe, davon weiß ich schon etwas. Da kann man ja mithilfe von, es gibt so viele Webseiten im Internet, die gewisses Vorwissen abfragen. Da sind wir schon wieder bei einer Methode. Also was weiß ich von dem schon? Ich frage mich einfach mal selber ab und checke das. Weil alles, was ich weiß, muss ich ja nicht nochmal lernen. Wäre ja Blödsinn. Da können wir ja ein bisschen effektiv sein. Also alles war aufgeschrieben, was ich wissen muss. Ein Haken hinter, was ich vielleicht schon weiß. Und
das alles jetzt auch in so einer Excel-Tabelle, wie bei meiner Schwester?
Ach Gott, wer da Spaß dran hat, sehr gerne.
Oder wo packst du das hin? Also ich mache das auch in meinen Kalender, dass ich sage, hier ist die Klausur oder hier und dann, okay, wo ist die Hälfte der Zeit vorbei? Hier muss ich also die Hälfte geschafft haben.
Das ist eine Frage der Visualisierung am Ende. Na, mit meiner Tochter, da habe ich zum Teil so mit na, wie heißen die, Haftnotizen, so ein kleines Zettelchen, Klebezettelchen gearbeitet.
Das heißt,
ja, oder wir hatten ein Stück Magnettafel oder sowas.
Korkwand.
Da konnte man ranschreiben.
Ja.
Wir haben Verschiedenes probiert. Wir haben wirklich uns Montag bis Freitag beispielsweise da abgebildet und dann welche Aufgaben sind bis wann zu erledigen, so als Ziel und wann machst du was. Und wir haben, gerade als wir den Lockdown hatten, haben wir da vieles ausprobiert und hart durchstrukturiert, wann machst du was, wann machst du Pause, ähnlich wie das deine Schwester dir vorschlug. Und man kann ja da die Aufgaben auch rankleben und alles, was ich erledigt habe, wegschmeißen, freudig, aus den Augen, aus den Sinn. Also To-Do-Liste oder, also wer einen Zettel mag, eine To-Do-Liste, sei sie digital oder analog, ist ja völlig egal.
Apropos, mit dem Handy, es gibt ja auch so Erinnerungen.
Kannst die Kalenderfunktion nutzen und vielleicht ist es manchmal auch netter, wenn der Kalender dich an eine Aufgabe erinnert als Mutti oder Vati.
Ja, ich glaube schon.
Das habe ich mit dir auch probiert, weil ich dachte, ich kann ja ständig nerven. Aber gerade so ein pubertierendes Kind möchte das nicht unbedingt. Vielleicht auch ein weniger pubertierendes Kind, man weiß es nicht. Also da gibt es viele Möglichkeiten, um sich da diese Zeit auch zu strukturieren.
Aber das macht irgendwie keinen Spaß, dieses Strukturieren.
Ja, aber es ist, ja, das, aber irgendeinen Tod müssen wir ja sterben an der Stelle. Also das ist, aber es verschafft dir den Überblick. Und ich glaube, wenn du am Ende weißt, was du zu tun hast und wenn du vielleicht dann auch anhand deiner Liste siehst, ach guck mal, das kann ich. Mach dir ein Sternchensystem, keine Ahnung, 3 Sternchen kann ich super, 2 Sternchen geht so, 1 Sternchen so. Mhm. Auch das, vielleicht hilft dir das. Mach dir Smileys dahinter, mach's dir nett. Aber wenn es viel ist, was zu tun ist, wäre es gut, den Überblick zu haben und zu wissen, was ich schon kann.
Ja, voll. Weil sonst macht man sich so Druck.
Ja.
Und da kann man denn überhaupt nichts mehr lernen, also ich nicht.
Und aller Anfang ist halt immer schwer und unangenehm und braucht Begleitung und Unterstützung. Nur weil wir jetzt ein System haben, wird unser Kind sich da nicht alleine ransetzen. Wir müssen es ein bisschen an die Hand nehmen und uns auch vielleicht die Erlaubnis holen, da hinten dran zu bleiben. Ja, aber wenn wir das haben und wenn wir Termine aufgeschrieben haben, wann etwas fertig zu sein hat, geht es ja darum, in der alten Methode zu überlegen, okay, wie lange brauche ich dafür? Du kannst diese Methode ja nicht nur über eine Woche oder von mir aus einen Monat, du kannst sie ja auch innerhalb eines Tages ja anwenden. Du kannst sie ja sehr kleinschrittig runterbrechen. Wenn wir jetzt wissen, du musst bis morgen oder bis übermorgen 20 Vokabeln gelernt haben, da ist wieder die Frage, wie lange brauche ich da? Vielleicht weiß das jeder für sich so ein bisschen, vielleicht auch nicht. Aber wenn ich weiß, ich muss da mehr investieren, ich muss die Vokabeln, mir hilft es eben nicht nur einmal lesen, ich muss sie schreiben, ich muss sie hören, ich muss darüber mich abfragen. Das heißt, dann muss ich dafür mehr Zeit investieren. Mhm. Und man sagt, 80% der Lernzeit dafür, die ich mir gebe, nehme ich zum Lernen und 20% Puffer. Mhm. Falls da mal der Postbote klingelt oder die Toilette ruft oder die Ablenkung vorbeimarschiert kommt, man weiß es nicht.
Also ich teile mir wirklich immer die Zeit zur Hälfte und eben das, was ich lernen muss, den Umfang des Wissens zur Hälfte und dann sieht schon mal alles viel kleiner aus und bewältigbar und dann vielleicht noch zum Viertel und dazwischen mache ich immer Pausen, kurze und dann, wenn ich merke, dass dieses Viertel schon erreicht ist, dann bin ich sehr entspannt und dann kann ich gut lernen.
Die Pomodoro-Technik.
Ja.
Wir haben da, glaube ich, schon mal von gesprochen.
Mhm. Die Tomate.
Die Tomate, genau. Und die ist insofern sehr schön, weil wir haben uns Aufgaben gesetzt, wir wissen, was wir zu tun haben und wir machen uns fixe Lerneinheiten. Das heißt, ich weiß, ich muss jetzt nicht 4 Stunden lernen, sondern 25 Minuten zu lernen. Denn 5 bis 10 Minuten brauchen wir bei komplexen Themen, um überhaupt erst mal reinzukommen.
Glaube ich sofort.
Wenn man dann im Flow ist, die restliche Zeit, also wenn man nur 10 Minuten lernen, sind wir nicht drin im Thema. Mhm. Aber runtergebrochen vielleicht auf die Kinder, die können sich im Schnitt eben nicht 25 Minuten konzentrieren. Da sind es vielleicht nur 10 oder 15 Minuten. Da passt das an. Also da macht man ja vielleicht auch nichts Komplexes, aber wenn ein Kind jetzt für Mathe üben soll, 2., 3. Klasse, ja, dann machen wir Lerneinheiten von 10 Minuten.
Ich könnte mir vorstellen, dass manche auch wirklich viel länger noch brauchen, um reinzukommen.
Ja.
In der Gruppe ist es ja auch schwieriger als im Einzelnen, aber da können wir ja vielleicht später noch drüber reden.
Aber ich glaube, das ist jetzt gemünzt auf den Einzelnen. Ja. Und auch was diese 25 Minuten ist, eine Größe, die sich scheinbar bewährt hat, heißt aber nicht, dass du stringent danach handeln musst. Wenn du merkst, du willst heute schon noch was machen, aber irgendwie schon auch so kaputt, Viertelstunde wäre auch okay, ist ja dann auch in Ordnung. Auf der anderen Seite vielleicht, wenn du drin bist in der Thematik nach 25 Minuten, ist halt, würde ich sagen, dann hast du auch die Freiheit durchzuziehen und musst die Pause nicht machen. Also wenn ich Kinder erlebe, die im Fluss sind und die arbeiten und konzentriert was machen, dann hole ich die nicht raus. Schönes Beispiel, letzte Woche war ich an einem Oberstufenzentrum, da haben wir uns genau um so eine Sachen gekümmert. Die sollten also recherchieren, wie können sie sich gut strukturieren, was hilft ihnen, genau das Thema, was wir heute auch machen. Und wir hatten, er sagt, okay, wir machen den Block zu Ende, keine Ahnung, um 12 oder kurz vor 12 und danach gehen wir in die Pause. Zur Pause waren die aber so konzentriert am Arbeiten, wir haben die leise still weiterarbeiten lassen, bis der Erste anfing, wir wollten noch aber Pause machen. Aber die waren auch, das war auch für die in Ordnung. Also die waren also 15, 16, also die haben das gut angenommen. Und warum nicht? Ne? Warum dann einfach so einen Schritt machen? Und wichtig bei der Tomatentechnik sind die Pausen. Am Ende einer Lerneinheit immer eine Pause machen.
Und was macht man so in den Pausen?
Na, all das, was du während der Arbeit nicht machen darfst. Kannst am Handy gucken, gehst aufs Klo, holst dir was zu essen, gehst eine Runde um den Block, machst irgendwas, was dich von der Thematik völlig rausholt. Mhm. Weil das Gehirn braucht die Abwechslung und soll sich erholen in der Zeit. Das Gehirn soll sich erholen, dann wäre es ja blöd, wenn wir weiter an der Thematik arbeiten.
Mhm. Also aber bestenfalls auch jetzt nicht unbedingt Dinge, die das so ein bisschen überspielen, oder? Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt Musik hören würde, also ich bin nicht so ein Typ, der Musik währenddessen hören kann, dann würde das so das überspielen. Wie so eine Festplatte, wie so ein, ja,
Aber vielleicht
Speichermedium.
ist es kurzzeitig aber auch mal wirklich ganz gut, komplett was anderes zu machen und dann hörst du dein Lieblingslied.
Aber vielleicht komme ich auch schwer rein. Vielleicht bin ich jemand, der schwer reinkommt und dann bleibe ich lieber in der Konzentration, so lange wie es geht und die Pause kommt dann am Ende.
Die Frage ist vielleicht dann auch tatsächlich die Aufgabe, die du dir da gestellt hast.
Meine Aufgaben sind ja vor allem auch so Nachdenken, so analytischer Natur.
Ja.
Und wenn man dann so gerade so alles analysiert hat und darüber dann vielleicht noch eine Idee spinnt und so weiter, dann rauszugehen oder sich dann abzulenken, na gut, es kann auch inspirierend sein, aber ich habe immer das Gefühl, ich würde Stille brauchen
Ja.
und eher ein minimalistisches Umfeld.
Also vielleicht ist es wirklich, wenn du weißt, dass du für diese Aufgabe, die du dir jetzt gesetzt hast, wirst du mehr eben als diese 25 Minuten brauchen. Vielleicht ist dann einfach auch an der Stelle diese Pomodoro-Methode nicht das Optimum. Aber wenn ich wirklich nur ans Vokabellernen gehe oder etwas auswendig lernen beispielsweise, dann natürlich weiß ich, okay, das jetzt hier, diesen Teil der Vokabeln lerne ich jetzt in den nächsten 25 Minuten oder 10 Minuten oder. Und dann machst du eine Pause und dann guckst du, okay, dann wiederholst du das, was ist davon vielleicht hängen geblieben? Oder nimmst dir den nächsten Block vor? Oder die Hausarbeit oder wenn die Bügelwäsche, die unangenehm ist, kann man sich doch vielleicht auch
Oh
so ein
ja.
bisschen nett
Oh
machen.
ja. Wäsche zusammenlegen, wischen, Staub wischen, natürlich Staubsaugen, es nichts. Also das macht alles so unglaublichen Spaß, während du eine Bachelorarbeit schreiben musst. Weil die Bachelorarbeit ist noch schlimmer als das Saubermachen. Und dann, ich glaube, mein Onkel hat das auch gesagt, die Wohnungen der Studenten sind am saubersten in der Zeit der Hausarbeit.
Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Alles, was dich ablenkt, grundsätzlich, versuche es weit, weit wegzuschaffen. Und wenn das die Hausarbeit dann eben die Pause zwischen den Lernarbeiten ist. Aber ich verstehe, was du meinst. Natürlich, alles, was uns unangenehm ist oder was dem Gehirn etwas Unangenehmes signalisiert, was uns an die Grenzen vielleicht kommen lässt, wo wir wissen, das versuchen wir zu vermeiden. Da kommt die Prokrastination wieder ins Spiel. Am Ende der Folge haben wir das drauf. Aber ja, wegschieben.
Was ich noch sagen wollte, ist, ich glaube, wenn man einfach nur Dinge auswendig lernen muss, Vokabeln oder Definitionssätze oder so etwas, da ist ja wenig Emotion dabei, ne? Und deswegen, da überspielt dann sich auch nichts, glaube ich. Das sind einfach nur Fakten. Und dann kann ich auch Musik hören, aber wenn es um Ideen geht oder gute Formulierungen und so weiter, da lasse ich dann nicht so gern Sprache
Verstehe
zu.
ich.
Ja, genau. Das ist, glaube ich,
Aber
das, was ich
wenn wir
meine.
mal, wir bleiben mal beim langweiligen Auswendiglernen. In der Gruppe letzte Woche war ein Mädchen, eine doch Mädchen, junge Frau, die hat das langweilige Auswendiglernen damit verknüpft, dass sie eben mit den Begriffen, die sie zu lernen hatte, hat sie Lieder geschrieben. Die haben nicht immer Sinn ergeben, aber so konnte sie sich eben hat sie sich eine Geschichte gebaut. Und konnte sich diese Begriffe oder vielleicht auch Abläufe von irgendetwas sehr gut merken. Das ist ihre Methode. Das ist durchaus auch eine wunderbare Lernmethode.
Gibt es die Methode? Also,
Ja, naja, warum, als ob sie offiziell gibt oder nicht, ist doch an der Stelle tatsächlich
ja, aber es
egal.
wäre schön, hätte die auch einen Namen.
Ich glaube, die hat keinen Namen. Die heißt ein Lied schreiben, da habe ich irgendwo gelesen. Ja.
Oder Reime machen oder so.
Ja, also ich glaube, alles, was
Wortspiele.
unabhängig, wie es heißt, was dir persönlich hilft beim Behalten von Wissen, und zwar mit einer positiven, mit einer guten Emotion, hat seine Berechtigung.
Also bei Vietnamesisch, bei den Vietnamesisch-Vokabeln, die ich lernen musste, zur Zeit meines Studiums, gab es auch Vokabeln, die schwer zu merken waren. Und da habe ich auch den Klang oder so mit Worten aus dem Deutschen, die ähnlich waren, verknüpft. Und dann war eben, keine Ahnung, zum Beispiel das Wort Wasser, Nước, nach oben, klingt so ein bisschen wie Nuckel oder so und dann
kann ich verstehe, was du meinst, dass du
das war meine Strategie.
Ja, aber Anker setzen, einfach Verknüpfung schaffen.
Das hat aber
schaffen.
Dann auch richtig Spaß gemacht.
Ja.
Also das hat dann wirklich und dann, wenn man sagt, Vokabeln lernen machen keinen Spaß, das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, und damit hast du es dir dann auch wiederum gut gemerkt, weil du hast.
Ich konnte es mir sehr gut merken dann, ja.
Super.
Ja.
Was ich jetzt die ganze Zeit so ein bisschen auch bei den Vokabeln noch im Kopf hatte als wundervolle Methode, der Fachbegriff, der Leitner-Algorithmus. Keiner
der weiß. Was?
Leitner-Algorithmus. Das klingt sehr mathematisch und sehr wissenschaftlich, ist es aber nicht. Wir vermuten mal, es war Herr oder Frau Leitner. Und zwar, ihr kennt diese Lernboxen alle. Wo da vier,
Vokabeln.
Oder für was? Ich glaube, die kann man auch für andere Dinge bestimmen.
Schuhkartons.
Ja.
Mit Karteikarten.
So eine kleinen Kästchen mit vier oder fünf verschiedenen
Fächern.
Fünf Fächern. Oder ich glaube, beim Leitner-Algorithmus sind es tatsächlich, glaube ich, nur drei Fächer. Und das heißt, bei den Vokabeln, alles, was wir lernen müssen, alle Vokabeln kommen auf so eine kleinen Kärtchen, kommen ins Fach 1. Und dieses, alles, was im Fach 1 ist, lerne ich jeden Tag. Alles, was ich weiß, kommt ins Kästchen 2. Und alle 3 Tage gucke ich mir Kästchen 2 an. Mhm. Und alles, was von Kästchen 2 da ist, kommt dann in das dritte. Und das gucke ich mir alle 5 Tage an.
Mhm.
Und so wiederhole ich.
Ja, das ist so die übliche Variante.
Das typische, genau.
Das typische, aber es ist gut. Also,
und ich glaube, das
ich
kannst
auch mit
du für Fakten oder für Definitionen ja genauso benutzen. Ja. Alles, was wirkliches Faktenwissen ist, irgendwie, sei es geschichtliche Zahlen, Begrifflichkeiten in sämtlichen Fächern, kannst du, glaube ich, das sehr gut nutzen für.
Genau, Fremdworte, wenn man sowas lernen muss.
Du hast vorhin ganz am Anfang gesagt, wenn ihr im Auto fahrt und ihr Ich packe meinen Koffer spielt, hatte deine Freundin eine wundervolle Methode. Ich glaube, die geht in die Richtung der, vielleicht auch der Loki-Methode. Hast du davon schon mal gehört?
Ja, Loki, also ich kenne diese Route am Körper und die Route einfach, wo man vertraut ist. Das
genau,
ist das, ne?
Ich glaube, in die Richtung geht es genau. Gehört zu den Mnemotechniken, auch wieder ein schwieriges Wort. Und Loki ist der Plural von Locus, Ort. Das heißt, wir suchen uns einen Raum, eine Route, wo lang auch immer, wo wir sicher sind. Denn ich kann eben mit beispielsweise, oder nehmen wir Vokabeln an der Stelle auch, ich muss Lebensmittel lernen und dann gehe ich durch das Fachgeschäft meines Vertrauens. Wenn ich weiß, wo die Äpfel liegen, dann weiß ich, wo die Äpfel sind.
Also was ich für die, was Loki-Technik besser finde, ist, wenn du eine bestimmte Reihenfolge lernen musst.
Okay.
Nicht Fremdwörter oder dass du dich erinnern musst, sondern eben die Reihenfolge besonders wichtig ist. Dann legst du es zum Beispiel jetzt bei der Körper, also wenn es der Körper diese Route ist, zum Beispiel den Einkaufszettel, die Banane auf den Kopf. Dann legst du das Brot auf die Schultern oder du machst damit irgendwas.
Ja.
Du balancierst auf den Schultern das Baguette und so. Keine Ahnung, du klemmst den Kartoffelsack, der gleich runterfliegt, unter die Achseln. Was kaufst du denn noch so? Den Joghurt? Ja, also du kannst dir alles Mögliche ausdenken dabei, um jetzt nicht weiter irgendwelche Kopfkino-Bilder zu produzieren. Aber darum geht es genau, um dieses Kopfkino zu haben. Und wenn ich euch am Ende der Sendung fragen würde, was ich gerade aufgezählt habe, ihr würdet es wissen. Weil das so absurd ist, was ich auf dem Kopf hatte, was ich auf den Schultern hatte. Und den Achseln geklemmt hat und so weiter. Man, schon allein, wenn man diese Geschichten sich ausdenkt, dann erinnert man das.
Also der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Merksätze, Eselsbrücken.
Ich habe einen Vortrag so gehalten, vietnamesisch, mein erstes Referat auf vietnamesisch. Es mussten 50 Worte oder so ein Text von 50 Worten, 50 bis 100 Worten sein. Und da habe ich dann tatsächlich von der Eingangstür die Begrüßung, weiß ich heute noch, also ich den Text nicht, aber den Inhalt so, am Flur entlang, dann so zum Badezimmer hing ein Fakt und wirklich die ganze Wohnung lang mein Referat dann so und während des Referats bin ich auch diese Route entlang gegangen und konnte mich dann erinnern, welche Reihenfolge ich mir ausgedacht hat. Also da hat es wirklich gut funktioniert, weil ich nicht, weil ich dann nicht ins Stottern kam und es ging immer weiter so. Das war gut, hat genau gepasst.
Mindmap kennen wir alle. Ist schon ein bisschen fast langweilig, wollen wir jetzt fast nicht drüber sprechen, weil das kennen wir. Das ist das, was wir als, glaube ich, als Methode aus der Schule mitnehmen. Wir nutzen ein Mindmap, um auch hier wieder Fakten, Wissen zu visualisieren, vielleicht auch ein bisschen in Zusammenhang zu bringen und zu gucken, was da ist.
Da kann man auch sehr viel malen.
Ja,
Das
das kann man
sind
natürlich.
Dinge, wo man, also Mindmap, da habe ich sehr viel malen dürfen. Wenn ich Dinge nicht richtig verstanden habe oder so, dann habe ich sie mir irgendwie mit Pfeilen und irgendwelchen Figuren selber visualisiert. Und da war immer Platz dafür. Bei Mindmaps, da hat dann auch nicht so richtig jemand drauf geguckt, sondern es war so richtig nur für mich. Da konnte ich sehr viel malen, um mir das zu merken.
Ja, und
Ja.
wenn du das für dich eben auch erkannt hast, dass dir dieses Zeichnen auch hilft,
Ja.
um Wissen
Ja.
miteinander in Verbindung zu bringen, wunderbar. Darüber haben wir schon gesprochen. Wissen im Voraus testen mit, entweder du stellst dir selber Fragen zu diesen Sachen, die du lernen darfst, oder du nutzt irgendwelche Apps, die es gibt, oder Webseiten im Internet, die eben zum Wissen XY vielleicht das Richtige abfragen. Dann gibt es zwei Sachen, also die hat alles was mit Notizen zu tun. Das eine sind die cleveren Notizen nach Cornell.
Oh.
Ja.
Die möchte ich wissen. Clever Notizen, okay.
Und dann hätte ich danach noch im Angebot den intelligenten Spickzettel.
Oh, ja,
Die
clever und
Highlights
intelligent.
am Ende. So, die cleveren Notizen von Cornell. Der hat also ein DIN A4-Blatt genommen. Wenn man das googelt, da gibt es auch, scheinbar auch das scheint wichtig zu sein, die Einteilung, wie genau das Blatt in drei Teile einzuteilen hat. Grob gesagt, wir haben im oberen Bereich eine schmale Spalte, daneben eine breitere und unten einen Bereich, also in drei Teile. In dem breiteren Bereich oben schreiben wir all die Notizen rein, die wichtig sind für das Thema XY. In den linken Bereich direkt daneben schreiben wir Stichworte dazu und oder auch Fragen, die wir vielleicht zum Thema noch haben, was wir nicht verstanden haben. Und in dem unteren Bereich fassen wir das Wissen mit eigenen Worten zusammen. Also im Idealfall andere Worte als die, die da oben stehen und die der Lehrer gesagt hat. Weil auch das ist wirklich etwas ganz Wesentliches. Alles, was ich mit meinen eigenen Worten wiedergeben kann, habe ich verstanden. Also das ist eine schöne Sache,
Das ist auch
weil.
gut für Textarbeit, wenn es darauf ankommt, Texte zu schreiben oder Texte zu zitieren
Ja.
oder zu
Ja.
paraphrasieren, wie man so schön sagt.
Ja, oder auch vielleicht wirklich das Zusammenfassen
Ja.
von, wenn wir bei meinem tollen Biologieheft da bleiben. Ich fasse alles zusammen zum Thema Blume. Und dann habe ich vielleicht verschiedene Stichworten, wie, keine Ahnung, was gibt es für verschiedene Blumen?
Die
Korbblütler.
Narzisse, die
Ja,
Rose, die
oder so.
Tulpe.
Aber ne, wie auch immer. Und dann
So.
habe ich ganz viele andere Fragen noch. Keine Ahnung. Warum ist die
Ja.
Narzisse eine Narzisse?
Die Orchidee, braucht sie dieses Wasser trinken, ja
Schreibe
oder
ich mir
nein?
auf
Ja.
und unten drunter stelle ich halt fest, Blumen sind Blumen. Sehr runtergebrochen. So, aber eine Möglichkeit. Der intelligente Spickzettel ist persönlich, glaube ich, das Werkzeug, was ich früher benutzt habe, ohne zu wissen, dass ich es nutze. Auch hier geht es darum, aus einem Fundus von Informationen alles erstmal auch zusammenzuschreiben, was wichtig ist. Dann ist es vielleicht auf einer DIN A4-Seite, vielleicht ist es auf zwei DIN A4-Seiten. Im nächsten Schritt halbiere ich sozusagen immer die Größe von dem, was ich benutzt habe. Habe ich zwei DIN A4-Seiten, reduziere ich auf eine DIN A4-Seite, danach alles auf eine halbe, also DIN A4, DIN A5, DIN A6, sodass am Ende vielleicht nur noch Stichworte übrig bleiben und ich dazu dann aber eben weil ich mich ständig damit auseinandergesetzt habe, weil ich mir überlegt habe, okay, wie kann ich das jetzt noch vereinfacht aufschreiben oder visualisieren, werde ich das Wissen im Kopf haben, weil ich mich auf verschiedenen Wegen immer und immer wieder damit befasst habe.
Aber du lässt jetzt dann immer ein paar unwichtige Worte raus, oder?
Ja.
Ja.
Also ich schreibe, also wenn ich vielleicht, wenn ich es brauche, am Anfang Sätze aufzuschreiben, dann mache ich mir die Mühe.
Also quasi einfach nur das Abschreiben, dann irgendwann so ein bisschen schon mit dem Inhalt auseinandersetzen und beim dritten
Ja.
Mal möglicherweise kann man den Satz schon selber als Stichpunkt festhalten, weil man eh begriffen hat, worum es geht. Und dann vielleicht am Ende braucht man nur so 1, 2, 3, 4, einfach nur so die Punkte, weil man das schon, ja, das könnte
Also
ich
ich
mir
habe dann
gut
immer
vorstellen.
Artikel, also alles, was man an Wörtern nicht braucht, darfst du gerne weglassen. Also Artikel, Präposition, nutz Abkürzung, solange du verstehst, was dort steht, nutze das. Je weniger es scheinbar ist, umso leichter werden wir es doch lernen wollen. Also wir tricksen uns auch ein bisschen selber aus an der Stelle.
Also klar, so bereitet man sich auf eine Prüfung vor und auf Klausuren und Vorträge. Aber wie, wenn wir jetzt mal zum Alltäglichen gehen, wie machst du das mit deinem Einkaufszettel?
Naja, den schreibe ich auf den Zettel und dann lasse ich den gerne auch zu Hause liegen.
Ah ja, weil
Und
du es schon
dann,
aufgeschrieben hast, weißt du es dann noch.
ja, und dann muss ich mich erinnern, was ich aufgeschrieben habe. Ich persönlich habe ein fotografisches Gedächtnis. Das hilft mir durchaus manchmal, wo ich vielleicht etwas hingelegt habe oder wo ich etwas aufgeschrieben habe. Das wusste ich in der Schule immer. Das, was ich jetzt hier abrufen muss, steht unten rechts im Hefter und das hatte 5 Punkte. Und dann gehe ich dann da immer erstens, zweitens und zähle das auch schön mit den Fingern mit. Dafür haben wir die schließlich und konnte mir so helfen, was fehlt oder was fehlt nicht. Gut, manchmal wusste ich den 5. Punkt dann halt nicht, aber dann ist dann auch 4 von 5 auch schon vielleicht gut. Aber das hat mir geholfen. Und da ich ja mein Einkaufsladen des Vertrauens kenne und wir langweiligerweise sicherlich auch immer halbwegs das gleiche kaufen, auch Einkaufszettel hin oder her. So, was wirklich wichtig war und dann vergessen wurde, ja, Pech gehabt. Dann ist es fast nicht
Die
da, es wird
Kinder sind
nicht
eh immer
gebraucht.
Einkaufszettel, weil die sagen immer im Einkaufsladen, was sie denn haben wollen. Aber ich, also ich schreibe mir auch meinen Einkaufszettel auf und dann merke ich mir die Anfangsbuchstaben. Das ist, glaube ich, auch eine Technik. Das habe ich auch schon mal
Aber
gelesen
wenn mit den
irgendwo.
Wochenenden.
Lass mich mal überlegen. Die Abkürzungstechnik. Ich weiß nicht,
Aber
wie sie heißt.
Carolin, wenn du. Wurscht, wie sie heißt. Anfangsbuchstaben merken ist doch super. Aber wenn du jetzt den Wochenend- oder den Wocheneinkauf machst und du hast dann da mehr als 10 Sachen, hast du dann mehr als 10 Anfangsbuchstaben im
Dann habe
Kopf?
ich einen Roman an irgendwelchen Hieroglyphen dabei. Nee, wenn es so, wenn es mehr, wenn es ein großer Einkauf ist, dann fotografiere ich den Kühlschrank und gehe mit diesem Foto, was sich eben
Leer.
darin, ja genau, was so normalerweise sich befindet. Und dann habe ich immer so, kann ich so swipen im Handy, einmal voll, einmal nein, Spaß. Also dadurch, dass ich weiß, was ich essen will. Oder ich gucke auch, was mich gerade, was gerade frisch
Ja.
ist und so. Aber da, genau, da gucke ich einfach, was fehlt. Und wenn, muss ich auch zugeben, arbeite ich mit diesen Apps.
Das ist
Vielleicht
nicht
hast du
das.
davon schon mal gehört, die
Ja.
einem helfen und dann so ein kleines Piktogramm haben. Die können auf dem anderen, auf der anderen Seite vom Planeten geschrieben worden sein, indem meine Freundin da eingibt Brokkoli und dann kommt so ein kleines Piktogramm Brokkoli und bei mir auf der Seite der Erde sehe ich dann, kann ich draufklicken, habe ich im Korb. Pling! Und dann ist es weg. Die finde ich toll. Das macht
Ja,
Spaß.
aber dafür sind doch diese Helferlein auch
Ja,
da. Es muss doch
wirklich.
nicht alles
Wirklich.
analog sein. Und Zeitmanagement, dafür gibt es ja, du kannst ja natürlich, wenn wir bei Pomodoro bleiben, du kannst ja natürlich einen Tomatenwecker hinstellen oder welchen Wecker auch immer. Es gibt auch Apps dafür. Und warum nicht auch, ganz ehrlich, alles nutzen, was das Lernen oder Merken auch leichter macht.
Also es gibt auch die ganz, ganz tolle Vokabel-Apps, die heißt Memorion, die mit der ich dann am Ende gearbeitet habe, weil die, und du kannst deine Vokabeln die auch selber reinschreiben. Das ist eine, die ist mit Google Translator verbunden und die hat auch immer die akustische Version. Es gibt ganz viele Apps, die nur schriftlich haben,
Ja.
aber bei Sprache ist es ja so wichtig, dass du es hörst,
Ja.
die Melodie. Und klar, Google Translator, da sind manchmal so komische Computerstimmen, wo es nicht so ganz hinhaut, die Aussprache, aber da hast du wenigstens etwas. Und das kann ich nur empfehlen. Es ist super spaßig. Da gibt es dann Memory zu spielen mit den Vokabeln. Da gibt's, ach wirklich, also das kann ich nur empfehlen. Memorion, kann ich euch verlinken. Macht's, ja, toll.
Steht hier auf meinem Zettel. Memory. Also klar, alles, was Spaß macht und hilft. Und auch das Wissen in Form eines Lernplakats zusammenfassen.
Oh ja, oh ja. Die Lernplakate, ich weiß gar nicht wo, aber irgendeine Schülerin hat gesagt, dass ihr genau das total Spaß gemacht hat, im Unterricht es anzufertigen und es wahnsinnig gut hängen geblieben ist, beziehungsweise ihr Plakat immer noch bei ihr zu Hause
Ja.
hängt.
Und warum? Du setzt dich mit dem Thema auseinander. Du gehst vermutlich durch deinen Hefter und blätterst durch und machst dir im Idealfall eine Struktur, eine Gliederung. Was willst du drauf haben? Was ist wichtig?
Ja,
Also wir haben
stimmt.
es immer. Wir verschaffen uns immer einen Überblick. Wir gliedern uns mehr bewusst oder unbewusst diese Sachen. Und wenn du dann Fragen noch hast, oder irgendwie das nicht, die Zusammenhänge nicht verstehst, dann recherchierst du vielleicht auch nochmal. Videos benutzen, Podcasts benutzen, dir selber die Sachen aufsprechen und anhören. Also es gibt so viele
Bei den
Möglichkeiten.
Plakaten ist ja auch noch so gut, dass das meistens in der Gruppe stattfindet. Und wenn man dann, man hat voll die gute Idee, klatscht das da drauf, sagt du, hier, guck, das kommt dahin. Und der andere fragt, warte mal, aber das verstehe ich jetzt nicht. Warum kommt das nicht dahin? Und was musst du machen? Du musst es demjenigen erklären. Und dadurch ist es so,
Kommunikation, darüber reden, ob du jetzt mit dir selber sprichst,
ja.
ist durchaus eine Möglichkeit, mit sich selber das durchzugehen. Ich glaube, das habe ich auch viel gemacht. Ich habe mir viel selber erzählt. Aber ich werde mich nicht selber hinterfragen. Das macht dann ein anderer. Das macht dann die Mama, der Papa, der Bruder, die Schwester, wer auch immer Zeit hat. Und welche von diesen tausenden, ja, Möglichkeiten es gibt, und da gibt es sicherlich noch viel, viel mehr. Oder welche dir persönlich helfen oder für dich gut sind, das ist dann tatsächlich, da sind wir dann beim Lerntypen. Und
Welcher Lerntyp bist du? Außer der fotografisches Gedächtnistyp?
der gefällt mir, den ergänzen wir ganz neu. Also wenn man Lerntyp als solchen, diesen Begriff googelt, dann gibt es viele verschiedene Einteilungen, aber ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass der Lerntyp also etwas mit den Sinneskanälen zu tun hat, den wir haben. Also ich persönlich lerne gut, das habe ich aber auch jetzt oder erst in den letzten Jahren, Jahrzehnten, keine Ahnung, gelernt, wenn ich mit jemandem ins Gespräch gehe. Weil dann, wir reden drüber, du hast eine andere Sichtweise, du hast vielleicht eine Frage, da muss ich drüber nachdenken, da muss ich vielleicht auch noch mal recherchieren, ob das denn überhaupt so richtig ist, was sich bei mir da im Gehirn so abgespeichert hat. Dann gibt es die Menschen, also die, also es gibt unter anderem auch den emotionalen Lerntyp, aber ich glaube, wir sind
Ich glaube, da
alle
bin ich.
irgendwie
Das wollte
emotional.
ich, habe ich auch gerade direkt
Oder?
nachgedacht. Ich bin der Emotionale, wollte ich so sagen. Da merke ich mir das am meisten. Aber ich glaube, das ist bei jedem Mensch
Ja.
sehr stark.
Ich glaube auch, weil die Emotion, wenn die nicht gut ist, wenn es uns nicht gut ist, geht, wenn wir keine gute Beziehung vielleicht zum Stoff haben, dann lernen wir das auch nicht. Dann gibt es den Kreativen, da zählst du vermutlich auch zu, der gerne eben mit Piktogramm, mit Bildern, mit Visualisierungen arbeitet.
Ja, voll.
Dann gibt es die Menschen, die eben gut von der Gruppe profitieren, die für die Gruppenarbeit durchaus ein sehr, sehr gutes Mittel ist. Setzt voraus, die Gruppenkonstellation ist ausgewogen und da, so,
Ja.
also, dann gibt es die aber, die viel lieber in ihrem kleinen, stillen Kämmerlein zurückgezogen lernen, weil sie die Ruhe brauchen, weil sie dadurch den Fokus eben haben. Dann gibt es die, die mit Listen super können. Und. Also wir sind nicht nur, wir nutzen nicht nur einen Kanal, den wir haben. Also wir können hören, wir können sehen, wir können reden, wir können fühlen. Es greift alles ineinander, aber wir haben bestimmte Ausprägungen. Und ich bin mir auch sicher, dass das jeder weiß. Und die Herausforderung daran ist, dass das, was wir Eltern glauben, was gut für unser Kind ist, holen wir ja aus dem Wissen, was für uns gut ist. Aber nur weil ich gut lerne, weil, muss das eben nicht heißen, dass mein Kind genauso. Auch eine Geschichte aus der letzten Woche, das eine Mädchen hat, oder die haben diesen Test, haben einen Test gemacht, den verlinken wir auch. Und alle vier fanden sich in dem einzelnen Lerntyp wieder und sagt, guck mal, das nehme ich jetzt mit, das lege ich Mama und Papa zu Hause hin, weil so wie die wollen, dass ich lerne, Es funktioniert nicht. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine der schweren Erkenntnisse für uns Eltern. Wir haben eine Empfehlung gemacht, wie Lernen vielleicht funktionieren kann, die bei uns gut funktioniert hat. Wenn die aber beim Kind nicht geht, dann nutzt es nichts, da immer und wieder drauf zu pochen. Dann muss man Ideen finden und ausprobieren. Es ist ein Forschungsprojekt.
Ja, voll. Ja. Zum einen dachte ich, das ist voll das Phänomen. Man denkt, die Kinder wären so wie man selbst. Aber es wären vollkommen eigene Menschen.
Verdammt.
Und mit eigenen Stärken, wo man denkt, so, wo kommt das denn jetzt her? Ach toll und so. Die Lerntypenfrage ist voll die persönliche eigentlich, was man schon immer macht. Und wenn man die Chance hat, solche Tests zu machen, mal ausprobieren einfach. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele. Und dann mal gucken, ob man besser im Lesen sich das merkt. Ihr könnt das mal machen. Sucht einfach im Raum 5 Gegenstände raus, tut die in so eine Tüte oder irgendwas. Und dann muss jemand anderes einmal fühlen, nur, also Augen zu, nur fühlen Gegenstände, nicht sagen. Dann natürlich sagen, welche konntest du dir merken. Dann wieder Gegenstände raussuchen, die sage ich dir. Ja, und dann so, okay, wie viel konntest du dir merken von dem nur Gesagten? Dann einmal das Wort
lesen.
Lesen und gleichzeitig sage ich es dir.
Ja.
Und was kann man noch so machen?
Na, sehen, lesen und sagen, oder?
Fühlen ja noch.
Na, alles eigentlich. Im Idealfall, wenn wir alle, also man sagt ja, wenn man alle Kanäle nutzt, bleibt.
Ja.
Das meiste hängt.
Genau,
aber
genau,
wenn man diese Tests macht,
mal Experiment.
Ich glaube, also das gibt verschiedene. Aber ich glaube, das Wichtige bei diesen Tests ist, du musst zwischen dem Hören, Fühlen, Sagen, was auch immer und dem Merken eine halbe Minute oder so, du musst was anderes machen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Auf jeden
da kriegst du irgendwelche einfachen Matheaufgaben und dann ist die Frage, was ist davon wirklich noch da?
Ja, stimmt, gestimmt, genau. Du musst dann abgelenkt werden.
Ja.
Genau,
Pause fürs Gehirn.
Ja, du kriegst die Dinge. Genau, du kriegst die Dinge. Du musst die Dinge lesen. Du musst die Dinge fühlen. Du musst die Dinge gesagt bekommen haben. Und du musst die Dinge sehen, fühlen und gesagt bekommen haben gleichzeitig. Und dann wirst du abgelenkt. Du musst eine einfache Matheaufgabe lösen. Oder auch erzählen, was du zum Frühstück gegessen hast. Oder irgendwie so ablenken. Und dann musst du das aufzählen. Und das kann man mal ausprobieren. Das ist wirklich faszinierend, plötzlich mal das einfach nur zu fühlen und Augen zu haben. Und sich selber da so zu erfahren und merken, wow, ich habe wirklich viel mehr, oder es war ein ganz viel anderes Gefühl, leichter, wenn ich es nur höre oder eben wenn ich es fühle, überhaupt kein Problem, alle Gegenstände aufzuzählen. Oder eben manche sagen, ich konnte die Schere nicht vom Feuerzeug unterscheiden. Ja, es ist so eine Veranlagung und das ist doch total toll, dann herauszufinden und zu sehen, was einem eben liegt. Und wenn man herausgefunden hat, was einem liegt, es ist immer spielend leicht für einen selbst.
Was man aber dazu noch sagen muss, es ist eine Momentaufnahme. Den Lerntypen, den wir vielleicht gerade für uns herausfinden, der verändert sich im Laufe des Lebens.
Mhm. Das ist richtig,
und
ja.
Nur was einmal so war, kann sich positiv oder wohin auch immer verändern.
Das stimmt. Also genau, das stimmt, muss man voll sagen. Der Tag, der eine ist nicht der andere und ja.
Wir haben geübt, gelernt, gemacht, getan. Am Ende müssen wir aber auch gucken, haben wir denn das wirklich geschafft? Also wir müssen nachkontrollieren, ob wir wirklich, wenn wir gelernt haben, auch nicht nur irgendwas anderes gelernt haben, was uns vielleicht mehr interessierte, gerade als die Vokabeln. Also es ist wichtig, am Ende des Lernens nochmal zu checken, ist das wirklich passiert, was ich mir vorgenommen habe? Mhm. Weil ansonsten ist es schön, aber haben wir den Effekt dann auch nicht da. Und wenn wir am Ende sehen, guck mal, überall ist ein Häkchen hinter. Alles, was ich mir vorgenommen habe, habe ich geschafft, ist ja auch ein gutes Gefühl. Mhm. Und sicherlich wird am Anfang oder werden die Ergebnisse am Anfang nicht so sein wie erwartet, weil es ist auch das ist wieder ein Lernprozess. Dann ist eher die Frage, okay, warum habe ich nicht alles geschafft? Waren die Zeiten, die ich mir gesetzt habe, zu kurz dafür? Was hat mich abgelenkt? So, und dann muss das Handy raus, dann muss das Radio aus, dann muss die Familie aus der Wohnung, wenn die stört. Oder, da muss man einfach gucken, was hat mich gehindert, dahin zu kommen. Und auch das nicht negativ mit sich auszumachen, sondern wirklich wohlwollend eingestehen und gucken, okay, was kann ich verbessern beim nächsten Mal.
Also würde man jetzt dann einfach so eine Art Strich ziehen und sagen, jetzt ist Zeit für Reflexion. Was lief gut? Und dann einfach aufschreiben, ohne erstmal zu bewerten. Und das kann man ja dann nächsten Tag nochmal angucken, weil meistens ist man dann auch ziemlich ehrlich mit sich und sagt, ach Mensch, eigentlich hätte ich keine Ahnung, erst zum Sport gehen sollen oder was und dann das machen sollen, weil irgendwie brauchte ich doch die Bewegung. Einfach nur so vermerken.
Warum nicht? Und auch gerne, gerade bei den kleineren Kindern, wir Eltern mit unserem Kind zusammen. Weil ich glaube, wir Eltern sehen vielleicht dann auch nochmal andere Dinge, die wirklich gut gelaufen sind, als das Kind selbst. Also auch wenn wir nicht alles geschafft haben, aber wenn ich ein Kind habe, was schwierig wirklich sich schwer konzentrieren kann oder wirklich nicht so lange am Ball ist, aber es hat geschafft, 2-3 Mal hintereinander, 10 Minuten am Stück zu arbeiten, unabhängig davon, wie viele Aufgaben geschafft wurden, beispielsweise. Ey, das ist doch super. Und dass man den Fokus wirklich dann auch bei den Kindern vielleicht dann noch, was ist wirklich gut gelaufen? Und wir Eltern haben doch auch ein bisschen in der Hand, das Umfeld vielleicht dann heimlich so zu gestalten, dass die Ablenkung nicht da ist oder weniger wird. Und die Ablenkung haben wir ja auch. Fassen wir nochmal zusammen, was wir festgestellt haben, was wichtig ist. Also wir brauchen einen Zeitplan. Wir brauchen in diesem Plan eine Übersicht der Dinge, die wir zu erledigen oder zu lernen haben.
Und das Ziel?
Wir müssen, also es wäre gut, wenn wir vielfältige Möglichkeiten haben, wie wir uns mit den Themen auseinandersetzen, also Methoden und Strategien zu lernen. Die hängen davon ab, wie ich an Informationen gerne konsumiere oder aufnehme, verarbeite. Also da ist jeder verschieden. Ich glaube, so grob zusammengefasst sind das die 4 Punkte. Waren das 4? Das sind die 4 Schritte, die wir brauchen, um mit Struktur und Sinnhaftigkeit nachhaltig zu lernen.
Was ich noch hinzufügen will, ist, dass wenn man beispielsweise viel mit YouTube-Videos, Erklärvideos lernt und arbeitet, probiert auch andere Dinge aus. Vielleicht gibt es ja irgendwas Haptisches, vielleicht gibt es irgendwas mit Bewegung, so dass das Gehirn auch noch auf den anderen Sinnen mit dem Lernen und Wissen bespielt wird und das Lernen, wie du meinst, nachhaltiger wird.
Und ich glaube, unsere Aufgabe vielleicht oder unser kleines Mini-Forschungsprojekt ist, dass wir, entweder nutzt ihr den Lerntypentest, den wir verlinken, oder ihr guckt einfach mal selber, was es noch so für Möglichkeiten gibt. Und dann einfach mal schauen, ob das, was da rauskommt, ob ihr euch da wiederfindet oder ob das, was da rauskommt, tatsächlich euer Kind auch ist. Und dann anpassen, ausprobieren.
Das kann man ja voll auch zum Spiel machen, so ein Lerntest. Ich habe aber für heute einen Kraftsatz oder ein Kraftwort, weil ich habe nochmal an diesen Alpenberg dort gedacht. Wenn man am Anfang ist, dann denkt man wirklich, wie soll ich das hinkriegen? Deswegen mein Kraftwort, es ist machbar, Leute. Ich bin jeder Herausforderung gewachsen. Ihr schafft es!
Das finde ich gut. In diesem Sinne, vielen lieben Dank. Ich fand es sehr spannend. Das war unsere 5. Folge.
Und damit sind wir schon wieder am Ende mit der Folge Zeitmanagement und Lernstrategien, Memotechniken und so weiter. Weitere Infos und alle hier gehörten Audiobeiträge findet ihr auch als Wortbeiträge auf der Internetseite www.lib-berlin.de. Ja, am Mikrofon waren
Fritzi
und ich, Caroline. Tschüss!